Wir beschäftigen uns zurzeit mit ein paar sehr tiefschürfenden und schwierigen Lehren der Schrift. Und am letzten Sonntag haben wir angefangen, uns mit der Frage zu befassen, für wen Christus gestorben ist. Und diese Studie betrifft das Wesen der Sühne. Und wir haben es deshalb auch die Lehre der wirksamen Sühne betitelt. Und darauf möchte ich zurückkommen. Und wenn ihr letzte Woche verpasst habt, besorgt euch entweder die CD oder ladet euch die Datei vom Internet runter und hört euch da an, was ich dort gesagt habe, und dann fügt ihr das mit zu dem zusammen, was ich heute sagen werde. Diese Lehren der Gnade fordern uns wirklich alle heraus. Denn selbst wenn wir sie nach unserem besten Vermögen aus biblischer Perspektive begreifen, bleibt immer noch viel offen. Die undurchschaubare Realität der für uns unverständlichen Gesinnung Gottes bleibt bestehen. Es werden immer Dinge geschehen, die für uns nicht ganz verständlich sein werden. Jede Symphonie einer Lehre ist in gewissem Maße eine unbeendete Symphonie. Jede zentrale Lehre der Schrift hat am Ende immer noch etwas, das wir nicht verstehen, weil wir mit unserem begrenzten Verstand letztlich die Unendlichkeit von Gottes Verstand nicht voll erfassen können. Aber wir tun dennoch unser Bestes und überlassen ihm den Rest. Und deshalb vertrauen wir ihm alles das an, was wir nicht verstehen, und übernehmen aus ganzem Herzen das, was wir verstehen. Die Lehre, bei der es um das Ausmaß des Sühneopfers geht, ist ganz gewiss einer dieser Lehren, die uns weit über die Grenzen dessen hinausführt, wo wir uns noch wohlfühlen. Sie strapaziert unseren Intellekt aufs Äußerste. Sie strapaziert unsere Theologie bis an die Grenzen unserer Toleranz. Und am Ende hinterlässt sie bei uns einige unverständliche Realitäten. Und so sollte das auch sein. Verwundert euch nicht, so sollte das sein. Da wir endlich sind und Gott unendlich. Es sollte einen gewaltigen Unterschied geben zwischen dem, was wir wissen, und dem, was Gott weiß. Ich hoffe, das begreift ihr. Aber es gibt Möglichkeiten, bis an die Grenzen unseres Verstandes und der biblischen Offenbarung zu gehen, um die Großartigkeit und die Herrlichkeit des Erlösungswerkes zu verstehen. Lasst uns also heute Morgen damit beginnen, auf die Diskussion des Ausmaßes der Sühne hinzuarbeiten. Jesus kam auf die Welt herab, so heißt es in Lukas 19, Vers 10, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er war auf einer Rettungsmission. Er kam auf die Welt herab, um Sünder zu retten. Sünder, die damals am Leben waren, die schon gelebt hatten und die noch in der Zukunft leben würden. Sein Erlösungswerk am Kreuz reichte in die Vergangenheit hinein und in die Zukunft, und auch erstreckte sie sich auf diejenigen seiner eigenen Generation. Die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus war die perfekteste Offenbarung des ewigen Gottes, die es je gegeben hatte. Gott wurde nie so deutlich manifestiert wie in Jesus. Das Wesen Gottes, der Charakter Gottes, die Absichten Gottes und der Wille Gottes wurden in Jesus, als er auf der Erde war, sichtbar. Und deshalb schlussfolgern wir, dass Gott von Natur aus ein Retter ist. Der Apostel Paulus nennt ihn gerne Gott, unser Retter. Er ist seinem Wesen nach ein Erretter, und deshalb kommt Jesus auf die Welt herab, um zu suchen und zu retten, was verloren war, um den Teil von Gottes Wesen auszufüllen, der die Hand ausstreckt, dem Sünder zu erlösen. Damit Gott Sünder retten kann, musste es ein Opfer geben. Ein Opfer, das den Lohn für deren Sünden zahlte. Jesus, der Gott ist, kam auf die Welt herab und nahm Menschengestalt an, um sich selbst als eben jenes Opfer darzubieten. Das zeugt von einem Akt unvorstellbarer Demut, unverdienter Gnade. Jesus starb am Kreuz nicht wirklich unter dem Zorn der Römer oder der Juden, sondern unter dem Zorn Gottes. Nicht durch die Pläne der Römer oder Juden, sondern durch Gottes Plan, der bereits vor Anbeginn der Welt vorherbestimmt war. Und Jesus trug den Zorn Gottes und die Trennung von Gott für Sünder, für alle Sünder, die jemals glauben würden. Und obwohl das für Christus ein Opfer war, war es ein befriedigender Akt, ein befriedigendes Opfer. Es war der Grund, aus dem er gekommen war, um dieses Opfer darzubringen, um Gottes Auserwählte freizukaufen, um seine Braut freizukaufen. Schlagt bitte eure Bibeln einmal bei Jesaja Kapitel 53 auf. Das ist wirklich ein guter Ausgangspunkt, um uns mit dem Opfer Christi zu befassen. Jesaja 53, Vers 4, das ist ein klassischer Text aus dem Alten Testament, der sich mit dem stellvertretenden Tod Jesu befasst, bei dem er anstelle von Sündern stirbt. Und Jesaja wird inspiriert, mit folgenden Worten über Jesu Tod zu schreiben, beginnend in Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit oder Leiden, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das bedeutet, dass er von Gott buchstäblich für unsere Sünden bestraft wurde. Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber Jahwe warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Schaut mal Vers 4, da steht: unsere Leiden, unsere Krankheit, unsere Schmerzen, Vers 5, unsere Übertretung, unsere Missetaten, unser Frieden, Vers 6, wir alle, jeder von uns, aber der Herr oder Jahwe warf unsere aller Schuld auf ihn. Unser, uns. Und da stellt sich die Frage, wer ist das? Wessen Sünden hat er getragen? Wessen Übertretung, für wessen Missetaten wurde er zerschlagen? Für wessen Heilung wurde er geschlagen? Wessen Missetaten wurden auf ihn geladen? Geht einmal weiter zu Vers 10. Aber es gefiel Jahwe, ihn zu zerschlagen. Das ist eine wirklich erstaunliche Aussage. Weil Gott von Natur aus ein Retter ist und es ihm Befriedigung verschafft, Sünder zu retten, bedeutete dies, dass es ihm wohlgefiel, seinen Sohn zum Opfer zu machen, das sie rettet. Aber Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen. Mit anderen Worten, wird er zerschlagen, er muss leiden, er wird das Schuldopfer gegeben, in dem Vertrauen, dass er seine Nachkommen sehen wird. In Vers 11 heißt es, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Gott war es wohlgefällig und Christus war zufrieden, weil daraus seine Nachkommen, sein Same hervorgehen würde. Und dann am Ende von Vers 11 heißt es dann, mein Knecht, damit ist der Messias gemeint, wird viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Und am Ende von Vers 12 lesen wir, er hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet. Und die Frage ist, wer ist unsere oder uns und wer sind die vielen? Wer sind viele? Und die Antwort, es müssen die Nachkommen sein. Es müssen diejenigen sein, die als Same aus diesem Opfer hervorgehen. Denn das ist es, was Gott wohlgefiel und was Christus befriedigte. Im Neuen Testament lesen wir in 1. Timotheus 1, Vers 15, dass der Herr in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Paulus sagte das, das ist sein eigenes Zeugnis, Kapitel 1, Vers 15, 1. Timotheusbrief. Der Herr ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist das größte Vorhaben. Gott ist ein Evangelist. Er ist ein Retter. Christus also als Manifestation Gottes führt das errettende Werk aus. Er kam in die Welt, um Sünder zu retten und all diejenigen, die er rettet, beauftragt er dann, dieses Werk einfach fortzusetzen. Und gemäß dem Missionsbefehl sollten wir alle in alle Welt gehen und das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündigen. Unser Gebot lautet: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wir sind Botschafter Christi. Wir flehen Menschen an, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Wir wurden erlöst, um Teil dieses großen evangelistischen Vorhabens zu werden. Die letzten Worte, die Jesus hier auf Erden spricht, in Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 8, bevor er aus dieser Welt scheidet, lauten: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist das Letzte, was Jesus auf der Erde sagte. Mein Vater ist ein Retter, ich bin ein Retter und ihr sollt dieses herrliche Evangelium der Errettung nehmen und es bis an das Ende der Erde bringen. Leute, deshalb sind wir auf dieser Welt. Alles andere ist sekundär, alles andere ist in der Gemeinde dem untergeordnet. Alles andere ist in gewisser Weise weniger wichtig und wir wollen nichts tun, das das in irgendeiner Art und Weise schmälert. Deshalb ist es immer noch absolut konsequent, wenn wir die Lehre der souveränen Auserwählung und die Lehre der absoluten Unfähigkeit und Widerwilligkeit des Menschen lehren. Und auch die Lehre über das Ausmaß des Sühneopfers steht unserer Aufgabe als Gemeinde nicht im Wege. Sicherlich werden wir im Himmel besser anbeten, wir werden im Himmel besser dienen und auch einander wahrscheinlich besser lieben, als wir das hier tun. Aber eins werden wir nicht tun. Wir werden niemanden evangelisieren. Denn Sünder werden nicht dort sein. Und Gott, der durch die Augen von Jeremia weint und Jesus, der mit seinen eigenen Augen wegen der Verlorenen in Jerusalem weint, ruft uns dazu auf, die Unbußfertigen zu beklagen und mit unseren Tränen gewissermaßen Samen zur Aussaat zu tragen. Gott weint wegen der Unbußfertigen. Gott weint wegen der Ungläubigen. Und er hat keine Freude am Tod der Bösen und er lässt einen legitimen und echten Aufruf an Sünder ergehen und auf der ganzen Welt verlauten, sowohl aus den Seiten der Schrift heraus, als auch aus dem Mund seiner Gläubigen, die ausziehen, um diese Botschaft zu verbreiten. Dieses evangelistische Gebot definiert die Aufgabe der Gemeinde in dieser Welt. Es ist der Grund dafür, warum wir hier sind, um das Evangelium der Errettung und der Vergebung und des Himmels der ganzen Welt zu verkünden. Wir sollen Menschen anflehen. Anflehen, damit sie zum Heil kommen. Wie ich schon aus Psalm 126, Vers 6 angemerkt habe, wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Jesus war derjenige, der sagte: Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Im 1. Timotheus Kapitel 2 werden wir dazu aufgerufen, für alle Menschen zu beten, für ihre Errettung zu beten. Wir werden aufgefordert, ein gottesfürchtiges Vorbild zu sein und unser Leben als scheinende Leuchte zu führen, damit die Menschen die Kraft Christi in uns sehen können und zu ihm gezogen werden. Wenn wir den Namen Christi anrufen, sollten wir wie er sein. Wir werden aufgerufen, das Evangelium zu verkünden und uns nie des Evangeliums Jesu Christi zu schämen. Warum nicht? Denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht. Wir werden aufgefordert, es den Juden und Griechen gleichermaßen zu verkündigen. Das ist ein legitimes Angebot, ein echtes Angebot. Und jeder Sünder auf dem Planeten ist für seine Reaktion auf dieses Angebot selbst verantwortlich. Jeder Mensch hat seine Haushalterschaft, die Gott ihm gegeben hat. Und wenn der Mensch dem Pfad gehorsam folgt, wie er sollte, gemäß der Haushalterschaft, die Gott ihm gegeben hat, wird er feststellen, dass die Wahrheit sich ihm eröffnet. Jeder Mensch ist rechenschaftspflichtig. Und niemand hat eine Ausrede. Und deshalb sind wir also gehalten, das Evangelium bis ans Ende der Erde zu bringen. Aber wir wissen auch, dass nicht jeder Buße tun und glauben wird. Das wissen wir und das traf schon immer so zu. Es gibt zahlreiche Seelen, selbst jetzt in diesem Moment, die diese Erde verlassen und verlassen haben und sich bereits für immer in ewigen Qualen außerhalb von Gottes Gegenwart befinden. Diese Tatsache ist unausweichlich. Und Menschen ziehen dort scharenweise ein, an jedem Tag, an dem wir leben. Sie sterben zu Tausenden. Es gibt eine ewige Hölle und sie wird ständig mit Sündern gefüllt, bis die Heilsgeschichte abgeschlossen ist. Sünder, die ihr Gewissen ignoriert haben, die das Gesetz ignoriert haben, das in ihnen verankert worden ist. Die das ignoriert haben, was von Gott bekannt und in ihnen war. Und die Wahrheit gehört haben. Die Schrift ignoriert haben, als sie sie gelesen haben. Die das Evangelium ignoriert haben, als es ihnen gepredigt wurde. Sie haben sich geweigert, Buße zu tun. Und sie sind allesamt in der Hölle gelandet. Wisst ihr was? Wenn sie in der Hölle noch einmal die Wahl hätten und eine andere Entscheidung treffen könnten, würden sie es nicht tun. Sie würden keine andere Entscheidung treffen. Sie haben damals kein Interesse an Gott gehabt und sie werden auch jetzt kein Interesse an ihm haben. Sie sind also zu einer weltweiten Aufgabe aufgerufen und Sünder sind rechenschaftspflichtig dafür, wie sie auf diese Botschaft reagieren. Egal auf welchem Niveau diese zu ihnen kommt. Nicht jeder wird in der Hölle gleich schwer bestraft. Das wird davon abhängen, wie viel Wahrheit Menschen ausgesetzt waren. Deshalb sagen wir immer, Wahrheit ist sehr gefährlich. Je mehr Wahrheit ihr ausgesetzt seid, umso größer ist eure Schuld. Je größer eure Schuld ist, umso größer auch eure Strafe. Nun, das alles sollte uns nicht überraschen. Geht einmal zu Jesaja 6 zurück. Jesaja 6, dort sehen wir einen Aufruf Gottes an den Propheten Jesaja. Und in Vers 8 stellt der Herr die Frage, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Und das Volk Gottes steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Es befindet sich in großer Gefahr. Das vorangehende Kapitel 5 beschreibt die Sünden, die charakteristisch für das Volk Gottes waren. Und ein Gericht wird sie ereilen. Ein strenges, tödliches Gericht wird kommen. Und es wird am Ende von Kapitel 5 beschrieben. Und Gott braucht einen Boten, der eine Warnung überbringt, einen Boten, der das Volk zur Buße aufruft, bevor das Gericht kommt. Und die Frage lautet, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Damit meint er die Dreieinigkeit mit dem Uns. Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. So sollte das natürlich für jeden Gläubigen zutreffen. Jeder sollte so reagieren. Und dann kommt eine sehr merkwürdige Aussage. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Geh, berichte ihnen von dem Gericht und der Gnade und Vergebung und Barmherzigkeit ebenfalls. Fordere sie auf, sich von ihrer Sünde abzuwenden. Geh, sprich zu ihnen. Und dann heißt es, hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer. Und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und er sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Dieser Text wird übrigens auch im Neuen Testament mehrfach zitiert, weil er die Sturheit einer ungläubigen Gesellschaft, besonders Israels, definiert. Er sagt zu Jesaja im Prinzip, du sollst wissen, dass sie zwar hören, aber nicht verstehen werden. Sie werden sehen, aber nicht begreifen. Sie werden unempfänglich sein, schwerhörig und mit getrübtem Sehvermögen. Sie werden es nicht kapieren. Sie werden nicht umkehren, keine Buße tun, sie werden nicht geheilt werden. Du sollst wissen, dass das so ist, wenn du dorthin gehst. Und Vers 11 stellt er dann die richtige Frage. Wie lange, Herr? Wie lange soll ich das tun? Ich meine, warum sollte ich das über lange Zeit tun? Wie lange sollte ich das überhaupt tun? Vielleicht ein paar Wochen? Nein. Mach einfach weiter und dann schreibt der Text, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn Jahwe wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Mach einfach weiter, bis das Land in eine Einöde verwandelt ist, bis niemand mehr da ist, der das tun könnte. Verkündige einfach immer weiter, immer weiter. Und ihr fragt jetzt möglicherweise, einen Moment mal, das scheint irgendwie völlig unergiebig zu sein. Das ist ja gar nicht effektiv. Nein, der Schlüssel steckt in Vers 13. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Es gibt eine Gruppe. Es gibt einen Überrest. Wir kennen die Lehre von dem Überrest. Es gibt einen Samen. Und das ist derselbe Same, den der Messias in Jesaja 53 gesehen hat. Und er konnte seinen Samen sehen und seine Seele war zufrieden. Glaubt ihr, Gott ist sich im Unklaren darüber, wer errettet wird? Glaubt ihr, Gott weiß das nicht? Er ist sich nicht im Unklaren. Er weiß Bescheid. Er weiß, dass es nur wenige sein werden. Er weiß, dass es einen Überrest gibt. Er weiß, dass es nur ein Teil sein wird, ein heiliger Same. Und das Wort heilig bedeutet abgesondert, ein abgesonderter Same. Wir ziehen also aus, wie einst ein Jesaja es tat. Wir ziehen in die Welt aus mit dem Evangelium. Und wir wissen, dass die meisten nicht glauben werden. Und wir könnten sehr entmutigt sein und sagen, oh, wie lange sollen wir das eigentlich noch tun? Und der Herr sagt, macht einfach weiter, weil es dort draußen einen Samen gibt, der bereits als heilig vorgesehen ist. Sie sind bereits Teil von Gottes Plan und sie sind bereits für Gott abgesondert. Sie sind die Auserwählten, die das Evangelium hören und dann daraufhin Buße tun werden und glauben werden. Erinnert ihr euch an Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 48? Wunderbarer Vers, der das ausdrückt. Als die Heiden hörten, heißt es dort, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden gläubig. Es gibt einen Überrest. Es gibt ein Volk, das zum ewigen Leben bestimmt ist. In Apostelgeschichte 18, als der Herr dem Paulus in einer Vision begegnet, sagte der Herr, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Hört gut zu jetzt. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das wünschen wir, dass wir das auch mal hören können, oder? Diese Menschen waren noch nicht bekehrt. Sie waren noch nicht neu geboren. Er sagt, geh dorthin, verkündige, denn viele von meinem heiligen Samen sind bereits dort. Sie warten nur darauf, es zu hören. Sie warten nur darauf, das Wort Gottes zu hören. Wer wird also glauben? Wer wird unserem Bericht glauben, fragt Jesaja. Wer wird durch die Verkündigung des Evangeliums errettet werden? Alle Menschen sind rechenschaftspflichtig. Das Angebot ist legitim. Aber wer wird errettet werden? Und das bringt uns zu unserer Betrachtung der Lehre der wirksamen Sühne oder der begrenzten Sühne oder der spezifischen Sühne oder der besonderen Sühne, alles verschiedene Namen dafür. Wir wissen das bereits, wer glauben und wer errettet werden wird. Wir haben gerade unsere Predigt über die Lehre der absoluten Unfähigkeit beendet. Und diese Lehre besagt, dass kein Sünder aus eigener Kraft oder eigenen Willen nach Gott suchen kann. Kein Sünder wird von sich aus nach Wahrheit streben. Keiner wird Versöhnung suchen. Keiner wird zum Heil finden. Er wird es nicht. Warum? Weil er nicht dazu fähig ist. Sein geistlich toter Zustand in der Sünde macht das unmöglich. Die einzigen, die kommen können, sind deshalb diejenigen, denen Gott Leben, denen Gott Licht, Verständnis, Buße und Glauben gewährt. Und wir haben auch gelernt, dass diejenigen, denen Gott das gewährt, die sind, die er dazu erwählt hat. Gott wählt aus, wen er erretten wird, und Gott errettet, wen er auserwählt hat. Rettung kommt also eindeutig, ganz allein von Gott. Sie ist sein heiliger Same, sein heiliger Nachkomme. Um es mit den Worten von Jesaja 53 nochmal zu sagen. Es ist sein Volk, das bereits identifiziert, das er bereits identifiziert hat. Es ist sein Volk, das erkennt. Ihre Rettung geschieht nicht aus ihren eigenen Willen, sondern im Einklang damit, da ihr Wille durch die Kraft Gottes verändert wird. Es geschieht nicht gegen ihren Willen, sondern Gott ändert ihren Willen, dass sie damit einverstanden sind, dass sie glauben. Und das wiederum wirft die Frage auf, für wen Christus gestorben ist. Für wen ist er gestorben? Letztes Mal haben wir gesagt, dass die meisten Menschen in der Gemeinde glauben, dass Jesus für jeden potenziell gestorben ist. Das ist die weit verbreitete Meinung im Evangelikalismus heute. Statt dass er tatsächlich gestorben ist, ist er nur potenziell für jeden gestorben. Sein Opfer ist quasi irgendwo da draußen. Man kann es annehmen, wenn man will oder auch nicht. Er ist also potenziell für jeden gestorben, statt für irgendjemand tatsächlich oder wirksam gestorben zu sein. Und deshalb hängt die Wirksamkeit seines Opfers davon ab, dass der Sünder sich entscheidet, das Sühneopfer Jesu Christi in seinem Namen zu einem tatsächlichen Opfer für sich selbst zu machen. Wenn der Sünder niemals glaubt, wenn er sich entscheidet, Christus niemals anzunehmen, dann bleibt der Tod Christi eben nur ein unerfülltes Potenzial. Leute, diejenigen, die das glauben, glauben, dass das Sühneopfer in ihrer Wirksamkeit begrenzt ist. Sie sagen zwar, sie glauben nicht an begrenzte Sühne, aber das ist nicht wahr. Sie glauben an ein Sühneopfer, das in seiner Kraft begrenzt ist, das in seiner Wirksamkeit eingeschränkt ist, das in seinem Einfluss durch den Willen des Sünders eingeschränkt ist. Und das, ihr Lieben, ist ein sehr begrenztes Sühneopfer. Sie glauben, dass es in seinem Ausmaß unbegrenzt ist, dass es sich auf die ganze menschliche Rasse erstreckt, auf jeden Einzelnen, aber in seiner Wirkung letztlich eingeschränkt ist. Die Bibel, ihr Lieben, lehrt genau das Gegenteil. Absolutes Gegenteil. Das Sühneopfer Christi ist in seinem Ausmaß auf jene begrenzt, die Gott auserwählt und errettet. Und für sie ist es in seiner Wirksamkeit, in seiner Kraft unbegrenzt. Es ist also keine potenzielle Errettung für alle, sondern eine tatsächliche Errettung für viele. Nun, wer ist uns, unsere und die vielen, für die Jesus gestorben ist? Es ist der heilige Same. Es ist seine Nachkommenschaft. Es sind die heiligen Nachkommen. Es sind die vom Vater Erwählten. Es ist die Braut des Sohnes. Und das verändert alles. Wenn ihr glaubt, dass es die Art von potenzieller Sühne auf der Welt gibt und ihr Sünder nur davon überzeugen müsst, sie anzunehmen, Leute, dann bringt das eine ganz neue Evangelisationsmethode hervor. Dann geht es darum, den Willen des Sünders auf irgendeine Art und Weise dazu zu bringen, dass er euch zustimmt, und zu manipulieren, damit er dieses rein potenzielle Sühneopfer irgendwie aktiviert und verwirklicht. Und ihr müsst euch fragen, wem dann dafür Ehre gezollt wird. Das hört sich nicht nach einer Methode an, um Gott zu verherrlichen. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass das Sühneopfer Jesu in seinem Ausmaß unbegrenzt ist, in seiner Wirkung aber sehr begrenzt. Dass es sogar unzureichend ist. Diese Leute sagen, es ist unzureichend, was Jesus getan hat. Es ist unzureichend, um euch zu retten. Das ist erstaunlich, oder? Jesus stirbt am Kreuz, zahlt den Preis für eure Sünden, Doch nach dieser Theologie reicht das einfach nicht aus, um euch zu retten. Warum nicht? Weil der Sünder muss erst mal dazu einstimmen, ob er das überhaupt will oder nicht. Und wenn er nicht will, dann ist eben dieses Opfer umsonst, verschwendet. Das hört sich eher nach einer Errettung durch Werke an. Aber wie wird der Sünder das tun, wenn er vollkommen unfähig und wenn er unwillig ist und widerwillig ist? Er ist tot in seinen Übertretungen und Sünden, geblendet von Satan. Nein, wir wissen, dass nicht jeder errettet wird. Das Sühneopfer ist in seinem Ausmaß begrenzt. Ihr Lieben, die Begrenzung kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Ich weiß, dass es manchmal schwer zu akzeptieren ist, aber er hat es getan. Denn es gibt eine Hölle und die meisten Menschen, die auf dieser Erde sind, landen dort. Und so ist es. Und die wirklich harte Lehre ist wirklich die Lehre der ewigen Bestrafung. Das ist die harte Lehre. Wenn es keine Hölle gäbe, müssten wir diese Themen nicht einmal diskutieren. Dann wäre das alles rein akademisch hier. Aber es ist Gott, der entschieden hat, wen er retten wird. Und er hat diese Menschen vor Anbeginn der Welt auserwählt. Und lass uns kurz die Schrift betrachten und ansehen, wie das Ganze zu verstehen ist. Dafür müssen wir uns ein paar Begriffe ansehen. Das ist zunächst das Wort Welt. Viele kommen und sagen, Moment mal, was ist mit der Welt? Wir haben das Wort Welt gehört und wenn wir das hören, denken wir, das bedeutet immer jeder. Das ist jeder, der je gelebt hat. Leute, das ist nicht biblisch. In Johannes 1, 9 heißt es, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Was bedeutet das? Was bedeutet, in die Welt zu kommen? Bedeutet das, er kam zu jedem menschlichen Wesen auf dem Angesicht der Erde, zu jedem einzelnen Wesen? Nein. Es bedeutet einfach, er kam in menschliche Gefilde. Er kam in die Welt. Er war in menschlichen Gefilden. Und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt erkannte ihn nicht. Und die Welt ist hier nur ein Ausdruck für Menschheit, die geschaffene Welt. Er war in der Welt Gott in Menschengestalt. Und da steht nichts darüber, dass jedes einzelne Individuum auf dem Planeten notwendigerweise darin inbegriffen ist. Ihr seht hier also das Wort Welt, das sofort näher bestimmt werden muss. Johannes 1, 29 heißt es, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Auch das müssen wir sofort näher bestimmen, oder? Müssen wir sofort tun. Wenn er die Sünden der Welt hinwegnahm, dann würde das was bedeuten? Dann wäre jeder gerettet, wenn das alle meint. Dann wären alle Sünden aller Menschen weggenommen. Wir müssen also das Wort Welt sofort näher bestimmen. Und wie erläutert man das näher? Er kam in diese menschlichen Gefilde. Er kam in diese Schöpfungsordnung. Er kam zur Menschheit, um Sünden hinwegzunehmen. Das ist der Sinn. Und in der Zukunft wird die Sünde natürlich im Neuen Testament und auf der neuen Erde vollkommen hinweggenommen sein. Das wissen wir. Aber ihr werdet bemerken, dass das ganz klar begrenzt ist. Er kam nicht, um die Sünden von jedermann hinwegzunehmen. Das stimmt nicht. Geht einmal zu Vers 11 zurück. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Hinwegnehmen der Sünde wird also näher bestimmt durch die an seinen Namen glauben. Sie waren die Einzigen, die ein Recht darauf hatten, Vergebung zu erfahren und Kinder Gottes zu werden. Welt ist also nur ein generischer, ein allgemeiner Begriff und bedeutet Menschheit oder Schöpfungsordnung. Und er muss immer näher bestimmt werden. Dann zwei Kapitel weiter, Johannes 3, Vers 16, das ist auch ein sehr bekannter Vers, der angeführt wird dafür. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Was bedeutet das? Die Menschheit. Das bedeutet die Menschheit, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ihr wisst sofort, dass das Wort Welt näher bestimmt werden muss. Wenn ihr das nicht tut, dann werden wir hier alle als Universalisten enden, wo jeder errettet wird. Und wir wissen, dass es nicht wahr sein kann. Warum? Weil es eine Hölle gibt, weil es ein Gericht gibt. In Kapitel 3 geht es einfach darum, dass Gott die Menschheit liebte. Und das stimmt, er hat alle Menschen aus allen Stämmen und aus allen Sprachen und allen Nationen geliebt. Er hat geliebt und auf eine sehr allgemeine Weise erweist er seine Liebe durch allgemeine Gnade und durch das Angebot des Evangeliums erweist er seine große Barmherzigkeit. Aber seine errettende Liebe für die Welt ist begrenzt auf jene, die glauben. So geht es aus dem Vers deutlich hervor. Dann in Johannes 4:42, das ist dasselbe, dort heißt es, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Dort steht nicht, dass er der potenzielle Retter der Welt ist, sondern dass er der Retter der Welt ist. Er ist der Retter der Welt ohne jede Einschränkung. Also muss das Wort Welt näher bestimmt werden. Denn das Wort Retter, das kann man nun wirklich nicht einschränken. Wenn ihr versucht, das universelle Konzept der Welt zu schützen, dann schränkt ihr dadurch letztendlich irgendwie den Retter ein. Und das geht nicht. Das sagt dann was aus. Entweder schränkt ihr die Wirksamkeit des erlösenden Werkes Christi ein, oder ihr schränkt dessen Ausmaß ein. Eins von beiden. Er ist der Retter der Welt in diesem Sinne. Er ist der einzige Retter, den diese Welt je haben wird. Er ist der einzige Retter, den die menschliche Rasse je kennen wird. Leute, die Welt hat keinen anderen Retter. Und es ist wichtig, dass ihr im Johannesevangelium bei jeder Erwähnung von der Retter der Welt oder denn so sehr hat die Welt geliebt oder er war in der Welt und so weiter im Hinterkopf behaltet, dass Johannes dies auch in einem jüdischen Umfeld schreibt, dass er von einer anti-heidnischen Einstellung geprägt war und aus diesem Denken heraus sprach. In diesem Umfeld spricht er. Es gab dort eine anti-heidnische Einstellung. Und die Vorstellung, dass der Messias für die Welt da war, war für die Juden total befremdlich. Es war eine revolutionäre Vorstellung. In Johannes 6:33 findet ihr dieselbe Betonung. Da heißt es denn, das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Der Welt? Welchen Teil der Welt? Sehen wir in Vers 35. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wenn ihr kommt und an ihn glaubt, werdet ihr das ewige Leben haben. Egal aus welcher Nation auf diesem Planeten ihr herkommt, egal was für eine menschliche Rasse ihr zugehört. Er ist der Retter der Welt. Und in 1. Johannes 4 und Vers 14 lesen wir dieselbe Sache in dem Sinne, dass es nicht auf die Juden beschränkt ist, aber es ist begrenzt. Es ist immer auf diejenigen begrenzt, die glauben. In Johannes 6:33 haben wir das gerade gelesen und in Johannes 6:51 geht es weiter. Ich bin das lebendige Brot, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Er gibt sein Leben für die Welt. Aber für wen auf der Welt? Im selben Vers steht, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Wisst ihr, es wird immer durch den Glauben näher bestimmt. Und das sieht man immer wieder im gesamten Johannesevangelium, so auch in Johannes Kapitel 12 und Vers 47. Johannes 12:47. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um ihn zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Und das bedeutet natürlich nicht, dass er jeden Menschen retten wird, der lebt, sondern vielmehr, dass er seine Errettung ohne Rücksicht auf Rasse oder Hauptfarbe oder Geschlecht auf den ganzen Planeten, auf die Menschheit im Allgemeinen ausdehnt. Schaut euch nochmal Kapitel 14 an, Vers 22, Johannesevangelium. Das ist einfach eine weitere Illustration dafür, dass der Begriff Welt immer näher bestimmt werden muss. In Johannes 14, 22 heißt es, da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und was glaubt ihr, was Judas damit gemeint hat? Was meinte er, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Nun, er meinte damit ganz gewiss nicht jeden Menschen auf dem Planeten. Okay? Hier ist die weitere Welt, die breitere Masse der Menschheit außerhalb dieser kleinen Gruppe, der Jesus sich offenbart hat, gemeint. Die Allgemeinheit. Jesus begriff natürlich seine eigenen Einschränkungen in Bezug auf das Wort Welt. Schaut mal in Kapitel 17, in dem hohen priesterlichen Gebet und Vers 6. Da betet Jesus, und zwar in Vers 6, für die Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, für sie bete ich. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie waren dein, sie haben dein Wort bewahrt. Und Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. Und dort seht ihr, dass Jesus nicht für die Welt Fürbitte leistet, sondern für die Menschen, die Gott ihm aus der Welt gegeben hat. Und auch hier ist wieder eine nähere Bestimmung nötig. Es gibt sehr viele Verse, wir können jetzt nicht auf alle eingehen, aber die Welt wird immer näher bestimmt. Es gibt keine einzige Situation, wo wir dogmatisch sagen können, es bezieht sich auf jeden einzelnen Menschen, der je gelebt hat. Seht einmal in Johannes 12, nochmal zurückgehen, und Vers 19, das ist auch ein sehr interessanter Gebrauch. Ihr wisst, die Pharisäer machten sich immer mehr Sorgen, als Jesus an Popularität gewann. Und wir lesen dort in Vers 19, da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Was glaubt ihr, was sie damit meinten? Jeder Mensch, der je gelebt hat? Nein. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat? Nein, auf keinen Fall. Das ist doch klar, oder? Oder in Lukas 9, 25 sagt Jesus: Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Auch hier spricht er nicht von jedem Menschen. Das ist wohl sehr deutlich. Und mit diesem Verständnis und in unserem Kontext, von dem wir jetzt sprechen hier in der Sühne, sehen wir, dass der Begriff Welt sich über diesen jüdischen Provinzialismus, der Engstirnigkeit, dem Rassismus des Judaismus hinaus erstreckt. Und das Ausmaß des Sühneopfers sich auf die ganze Erde, auf alle Zeiten und alle Nationen erstreckt. Das ist der Gedanke dabei. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 11, Vers 15, dass die Verwerfung Israels die Versöhnung der Welt zufolge hat. Noch einmal, Paulus glaubt nicht einen Moment, dass damit jeder einzige Mensch, der jemals gelebt hat, versöhnt werden würde. Er meint vielmehr, dass Israel durch dessen Verwerfung außer Acht gelassen wird und die Gemeinde an dessen Stelle gesetzt und eingesetzt wird und sich aus den Juden und Heiden dann zusammensetzt, dass auch aus der heidnischen Welt Menschen errettet würden. Oh, das bereitete den Juden große Schwierigkeiten. Und deshalb mussten die Apostel sie irgendwie schocken mit der Tatsache, dass der Herr ein Werk unter den Heiden verrichten würde. Und ihr erinnert euch in der Apostelgeschichte, während Petrus noch in Apostelgeschichte 10 sprach, kam der Heilige Geist über Cornelius und über Heiden, und alle beschnittenen Gläubigen, die zusammen mit Petrus gekommen waren, waren erstaunt, weil die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden gekommen war. Und das war ein Teil desselben Provinzialismus. Es war nie beabsichtigt gewesen, das Evangelium allein auf Israel zu beschränken. Dasselbe findet ihr in Apostelgeschichte 15, Vers 6 und den nachfolgenden Versen. Lass uns mal kurz das aufschlagen. Apostelgeschichte 15, Vers 7 beginnt: Petrus stand auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat. Boah, das war eine bittere Pille für die Juden, dass das Evangelium sich nicht nur auf den Judaismus beschränkte, sondern auf Menschen jeder Sprache, jeden Stammes, jedes Volkes, jeder Nation. Und deshalb müssen wir das Wort Welt immer näher bestimmen, wenn wir es sehen. Und zwei Abschnitte müssen wir ganz besonders uns anschauen, sonst kriege ich noch Ärger, wenn wir nicht darauf eingehen. 1. Johannes 2 und die Verse 1 und 2, diese werden immer angeführt und die haben wir auch schon auf unserem Blatt gesehen vorne. Da lesen wir über Jesus, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Oh, was bedeutet das? Dass er ein Sühneopfer ist, das nicht nur für unsere Sünden gilt, sagt der Apostel Johannes. Und hier ist sehr wichtig, dass ihr beachtet, dass er ein Jude ist, dass er hier aus jüdischer Perspektive spricht, sondern stattdessen für die ganze Welt. Er ist nicht nur für uns Juden, hier das Sühneopfer, sondern auch für den Rest der Welt. Das ist dasselbe Argument, das Johannes immer wieder vorgebracht hat, dasselbe Argument, das in der Apostelgeschichte angeführt wurde und dasselbe Argument, das Paulus in Römer Kapitel 11 anführt, dass das Evangelium nicht auf die Juden beschränkt ist. Und Sühneopfer ist übrigens ein sehr ausdrucksstarkes Wort. Im Griechischen ist das Helasmos. Es bedeutet tatsächliche Befriedigung von Gottes gerechten Zorn. Und das ist kein Wort, das etwas Potenzielles, sondern etwas Tatsächliches ausdrückt. Man könnte das mit beschwichtigt oder befriedigt übersetzen. Er selbst ist die Befriedigung. Er ist die Beschwichtigung. Er stimmt Gott versöhnlich. Er beschwichtigt Gottes Zorn wegen unserer Sünden. Aber nicht nur unsere im Sinne der Insider, das heißt im Sinne der Juden, sondern der ganzen Welt, auch dem restlichen Teil der heidnischen Welt. Das bedeutet, es gibt kein anderes Sühneopfer für die Menschen irgendeiner anderen Nation als das Sühneopfer, das für uns gilt, sagt er. Und wenn das hingegen bedeuten sollte, dass er tatsächlich für alle Menschen als Genugtuung gestorben ist, für jeden, der jemals gelebt hatte, dann ist das gewählte Wort, dieses Helasmos, ein viel zu starkes Wort. Es ist viel zu stark, um irgendetwas Potenzielles auszudrücken. Es muss etwas Tatsächliches, etwas Wirksames sein, denn es war eine Genugtuung, eine Befriedigung. Gott war mit dem Opfer zufrieden. Nichts blieb dabei ungetan. Der Tod Jesu war eine Genugtuung, eine vollständige. Er war das Opferlamm am ultimativen Versöhnungstag, dessen vor Gott vergossenes Blut eine Genugtuung oder Befriedigung darstellte. Sühneopfer also ein sehr starkes Wort, um irgendetwas Potenzielles auszudrücken. Zu stark. Denn Sühneopfer bedeutet, dass Gottes Zorn dadurch für immer abgewandt ist. Und nicht nur für uns, sondern für jeden Heiden oder für jeden sonstigen Menschen, der glaubt. Und dann ist da noch 2. Korinther Kapitel 5. Auch die Stelle wird immer wieder angeführt, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte. Auch hier fragen Menschen, hat er nicht die ganze Welt mit sich versöhnt? Nun, was meint hier Welt? Gott versöhnt die Welt mit sich. Was bedeutet das? Hört einmal auf Folgendes. Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Das ist nicht ein potenzielles Irgendwas, sondern ein tatsächliches. Gott versöhnt. Er macht die Versöhnung nicht möglich. Er entfernt nicht einfach nur eine Barriere für eine Versöhnung. Er gibt euch nicht 1/8 eines Paktes und fordert den Sünder dann auf, die letzten beiden Schritte selbst zu tun. Er versöhnt die Welt mit sich selbst in Christus. Das bedeutet im Tode Jesu Christi, hundertprozentig, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnet. Wenn eure Sünden euch nicht angerechnet werden, bedeutet das, dass er eure Übertretung voll und ganz für euch getragen hat und ihr dafür nicht verurteilt werdet. Und das ist keine potenzielle Errettung, das ist tatsächliche, wirksame Errettung. Leute, wer auch immer hier die Welt ist, es sind diejenigen, deren Sünden ihnen nicht länger angerechnet werden. Es sind diejenigen, die laut Vers 17 neue Schöpfung in Christus sind. Es sind diejenigen, für die Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde machte. Für wen? Denjenigen, die mit Gott versöhnt wurden. Warum? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In der Bibel gibt es so etwas wie eine potenzielle Errettung oder ein potenzielles Sühneopfer. Das gibt es nicht. Das ist völlig der Bibel, völlig fremd. Es bedeutet einfach, dass keine Einschränkungen auf bestimmte Rassen, keine ethnischen Einschränkungen gibt. Diese Textabschnitte über die Welt enthalten alle nähere Bestimmung und Beschreibung. Es ist einfach die Menschheit, die menschliche Welt, diese Gefilde. Nicht jeder einzelne Mensch, der je gelebt hat. Jetzt fragt ihr vielleicht, nun, die Bibel sagt aber alle. Das ist das nächste Argument. Ihr sagt aber alle, es steht ja nicht nur Welt, sondern auch alle. Ich weiß, nun, das stimmt, wir wissen, dass da alle steht. Und deshalb wollen wir mal ein paar Alle-Stellen betrachten. Geht mal zu Römer Kapitel 5, Vers 18. Und ihr kennt diese Stelle sehr gut, dort heißt es, also, Römer 5, Vers 18, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, diese eine Übertretung war wessen Sünde? Adams. Und das hatte Auswirkung auf jeden. So kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Und wenn ihr nicht vorsichtig seid, wenn ihr Parallelen in die falsche Richtung zieht, landet ihr zu folgendem. Nun, jeder war von Adams Sünde betroffen und wurde zum Sünder. Deshalb wurden auch jeder von Christi gerechten Werk betroffen und wird gerecht. Jeder. Nun, das Problem dabei ist, dass das nicht stimmt. Das stimmt nicht. Hier wird nur eine Illustration gegeben. Paulus spricht über die Auswirkung des Werkes Christi und wie das Werk Christi der Erlösung aller, die glauben, dient. Geht mal zu Römer 8, 32. Hier finden wir das wieder. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Na, das ist doch deutlich. Wer ist alle hier? Wer ist uns? Christus wurde für uns alle hingegeben. Jetzt werden manche Leute sagen, nun, er wurde für alle Menschen auf der ganzen Welt hingegeben. Nun, ist es das, wovon er hier redet? Ist das das uns von Paulus? Schaut euch mal Vers 31 an. Geht zurück. Das ist immer wichtig. Kontext, Zusammenhang ist immer sehr wichtig. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer ist in diesem Falle uns? Jeder auf der ganzen Welt? Ist jeder auf der ganzen Welt damit gemeint? Nun, wir müssen es uns näher bestimmen und erläutern. Und ich sage euch, wer das ist. Geht einmal zu Vers 29. Ist immer noch Kontext, ist immer noch Zusammenhang. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Vers 30. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das uns bezieht sich auf diejenigen, die vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht sind. Um es anders auszudrücken, Vers 33, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Es sind die Auserwählten. Wir sind die uns alle. Wir, die wir glauben. 2. Korinther Kapitel 5 dürft ihr auch noch aufschlagen. Und die Sprache ähnelt dort dem Text von Römer 5. Ich möchte einfach nur, dass ihr das vergleichen könnt. 2. Korinther 5, wir waren bereits schon da, aber geht mal ein paar Verse weiter unten zu den Versen 14 und 15. Heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Damit ist alle näher bestimmt. Aber verfolgt das einmal aufmerksam. Die Liebe Christi drängt uns, da wir überzeugt sind, dass einer für alle gestorben ist. Manche Leute sagen, ach, er ist also für alle Leute gestorben. Er ist für die ganze Welt gestorben. Er hat für alle Sünden bezahlt, für jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt. Ist er das? Nein, er ist für alle gestorben. Deshalb sind alle gestorben. Seht ihr das in dem Text? Die alle, für die er gestorben sind, sind gestorben. Was bedeutet das? Nun, wisst ihr noch, dass ihr, als ihr zum Glauben an Christus gekommen seid, dass ihr gestorben seid? Stimmt das nicht? Ich bin mit Christus gekreuzigt. In ihm sterbt ihr. Er ist also für alle gestorben, deshalb sind alle gestorben. Er ist für all die gestorben, die in ihm gestorben sind. Vers 15. Er ist für alle gestorben. Und wer ist alle hier? Diejenigen, die leben. Er ist für diejenigen gestorben, die in ihm gestorben und in ihm leben. Und am Ende von Vers 15 heißt es, dass er für sie gestorben und auferstanden ist. Und wenn wir die Zeit dazu hätten, könnten wir auch noch das Wort viele unter die Lupe nehmen. Es birgt wirklich einige interessante Verwendungen. Und ihr werdet ein paar interessante Verweise auf das Wort viele finden. So wie in Römer 5, da steht, dass der Herr nicht für alle, sondern für viele gestorben ist. Und viele bedeutet immer weniger als jeder. Aber wenn wir von viele reden, ist das weniger als jeder. Versteht ihr das? Das ist weniger als jeder. Und in Hebräer 9 heißt es, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, dargebracht, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen. Das ist weniger als jeder. Man sollte nicht allzu viel mit diesen Worten tun, aber schaut diese Worte immer in dem Zusammenhang an, in dem diese Worte gebraucht werden. Und dann Matthäus 20, Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Leute, wer sind die vielen? Alle, die glauben würden. Er war tatsächlich ein Lösegeld. Er hat tatsächlich ein Sühneopfer dargebracht. Er hat tatsächlich Sühne für diejenigen bewirkt, die glauben würden. Und um es mit der Sprache der Engel auszudrücken, hört sich das mit den Worten des Engels folgendermaßen an. Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in dir gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Hört gut zu, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Da ist nichts von potenzieller Sühnung und Errettung die Rede. Er rettet sein Volk von ihren Sünden, das tut er. Das wird er tun, wenn er kommt. Es wird eine echte Errettung für sein Volk sein. Und eine Stelle, die ich besonders liebe, ist Johannes 10, Vers 11. Da sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für wen? Für die ganze Welt? Für die Schafe. Ich kenne die Meinen. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Und ich bin den Meinen bekannt und ich lasse mein Leben für die Schafe. Johannes Evangelium Kapitel 11, 50 sagt Kaiphas. Und ihr denkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht? Dies redet er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Priester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Hört gut zu. Nicht nur für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Na, deutlicher geht's nicht. Wunderbare Aussage. Habt ihr das verstanden? Jesus ist gestorben. Er ist nicht nur für Juden gestorben, sondern um die Kinder Gottes, die auf der ganzen Welt zerstreut sind, in einem Leib zu versammeln. Nur noch ein paar mehr. Epheser 5. Ihr Männer, hört gut zu, liebt eure Frauen gleich wie auch Christus, was? die Gemeinde geliebt hat und sich für sie selbst hingegeben hat. Für wen hat er sich hingegeben? Für alle? Nein, für die Gemeinde, für seine Braut. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Er hat den Preis für seine Braut, für seine Gemeinde bezahlt. Er hat sie erlöst. Es war nicht eine Erlösung von irgendjemandem, es war vielmehr eine Erlösung seiner eigenen erlösten Gemeinde. Es war eine spezifische Erlösung. Er hat uns in sich vor Anbeginn der Welt erwählt. Zwei Texte, die wir vielleicht noch erwähnen sollten, sind die 1. Petrus 2. Da heißt es, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen. Und Petrus sagt, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Er ist nicht gestorben, um Menschen potenziell zu Gott zu bringen. Er ist gestorben, um uns zu Gott zu bringen. Er ist gestorben, um Gott zu befriedigen. Er ist gestorben, um einen heiligen Samen zu erlösen, die heiligen Nachkommen. Und dann ist da noch Hebräer 10, 29. Und im Hinterkopf, oder ihr dürft euch das aufschreiben, 2. Petrus 2, 1, wird auch sehr gerne angeführt, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Hebräer 10, 29, dort lesen wir, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Manche Leute sagen, Moment mal, da steht doch, dass einige Leute, die künftig bestraft werden, einige Leute, die den Sohn Gottes mit Füßen treten und das Blut des Bundes für gemein achten, angeblich geheiligt wurden. Und ich möchte euch helfen, diesen Vers zu verstehen. Nehmt mal einen kleinen Stift raus, oder einen großen, egal, einen Stift raus, und macht aus dem kleinen E bei dem Wort R ein großes E, ein großes R. Hier geht es nicht um Sünder, die geheiligt werden, sondern um Christus. Okay? Wenn ihr Fragen dazu habt, kommt auf mich zu. Wir fassen zusammen. Ihr glaubt es nicht, ich bin da angekommen. Der Tod Christi war eine echte, tatsächliche und wirksame Befriedigung göttlicher Gerechtigkeit. Er war ein echter Lohn und ein echtes, vollständiges Sühneopfer. Tatsächlich, wirksam, nicht potenziell. Das von Gott durch Christus für all diejenigen gezahlt wurde, die jemals glauben würden, weil sie durch die Kraft Gottes auserwählt und erlöst waren. Der Tod war also unbegrenzt, besonders spezifisch und tatsächlich für Gottes Auserwählte. Begrenzt in seinem Ausmaß durch den souveränen Absichten Gottes, aber unbegrenzt in seiner Wirkung. Für alle, für die er dargebracht wurde, ist er, und das ist wunderbar, voll wirksam. Er ist das Werk Gottes. Er ist das Werk Christi, der die Erlösung herbeiführt, nicht um Erlösung möglich zu machen, die dann letztlich vom Sünder herbeigeführt wird. Nein, Christus hat die Errettung für alle herbeigeführt, die von Gott berufen und gerechtfertigt würden. Es sind nicht Sünder, die das Sühneopfer begrenzen, sondern Gott. Jesus hat die volle Strafe für alle, die jemals glauben, bezahlt. Was bedeutet es für euch? Zum einen, dass wir uns freuen können, echt freuen daran. Der Preis wurde in voll bezahlt. Absolut alles wurde getilgt. Und zweitens sollten wir ausziehen, um den Verlorenen das zu sagen, sie zu evangelisieren und euch an der Erkenntnis erfreuen, dass dort draußen irgendwo Erwählte Gottes sind, die wir zwar nicht kennen, die vielleicht auch das erste Mal Widerstand leisten, aber Gott hat seine Erwählten. Und sie werden kommen, wenn sie das Wort Gottes hören. Lasst uns beten.